Wenn Gott spricht, ist es klar und deutlich. Wenn Gott handelt, ist er dabei entschlossen und auch von seinem Handeln überzeugt. Im Gegensatz zu uns Menschen tastet Gott sich nicht voran und schaut mal, wie sich das entwickelt. Gott hat nicht nur alles im Griff, Gott kennt auch den Ausgang all seines Handelns, schon bevor er sein Handeln beginnt. Und von daher, wenn wir in Gottes Wort lesen, was Gott vorhat und was er tut, da können wir wissen, er ist in seinem Tun entschlossen und zielgerichtet. Und es führt immer dazu, dass er am Ende herrlich und groß rauskommt und alle, die zu ihm gehören, sich freuen dürfen an dem Heil, das er schafft und an der Gerechtigkeit, die er herstellt. Und darum wird es auch heute gehen. Bevor wir zum Text in Offenbarung 8 kommen, möchte ich einleiten mit Lukas 18, die Verse 7 bis 8. Lukas 18, die Verse 7 bis 8. Es ist das Gleichnis von diesem ungerechten Richter, wo diese Witwe immer wieder zu ihm hinkommt und nicht locker lässt, bis er ihre Bitte erhört. Und da heißt es: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Im siebten Siegel sind wir ja ausdrücklich dahin geleitet worden, wie eben die Gebete der Heiligen vor Gott gebracht werden. Zuvor waren es die Gebete der Märtyrer, später eben hier im siebten Siegel sind es die Gebete aller Heiligen. Sie sehnen sich nach Gerechtigkeit und ihr Gebet lautet: Dein Reich komme. Das ist das Sehnen der Heiligen hier auf dieser Erde, dass Gottes Reich mit seiner Gerechtigkeit anbricht. Und wir sehen dann, dass der Engel, der die Gebete auf Gottes Altar darbringt, das Räucherfass nimmt und es mit dem Feuer des Altars füllt und dann auf die Erde wirft. Das wurde letztes Mal ja schon gesagt, dieses auf die Erde werfen beschreibt das Gericht, das Gott dann eben auch auf diese Erde bringt. Wir sehen hier recht deutlich, dass Gottes Gerichte gegen die gottlose Welt eine Gebetserhörung der Heiligen sind. Die Erdenbewohner, und damit sind in Offenbarung immer die Gottlosen gemeint, verachten und missachten die von Gott geschaffene Welt. Sie behindern und verfolgen diejenigen, die Gott mit seinen Gaben dienen und nach seinen Grundsätzen leben. Und daher greift Gott zunächst durch begrenzte Gerichte ein, die eine Warnung sind an die Feinde und eine Teilerhörung der Gebete der Heiligen. Diese begrenzten Gerichte der ersten vier Siegel, die wir ja schon betrachtet haben, und der ersten vier Posaunen oder die Posaunengerichte betreffen dieselbe Zeitspanne. Das ist wichtig hier festzuhalten, und zwar geht es um die Zeitspanne von der Verfassung der Offenbarung bis zu dem endgültigen Gericht, wo Gott eben die ganze Welt richten wird und auch vernichten wird, um die neue Erde und den neuen Himmel zu errichten. Ja, und heute geht es dann um die ersten vier Posaunen aus Offenbarung 8, 7 bis 13. Lass uns den Text mal gemeinsam lesen. Offenbarung 8, die Verse 7 bis 13. Wir haben ja letztes Mal schon erfahren, dass eben den sieben Engel die Posaunen gegeben wurde. Und jetzt heißt es, und der erste Engel posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte, es fiel Feuer vom Und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf dem dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, die auf der Erde wohnen. Und wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Posaunen eingehen, möchte ich fünf Besonderheiten vorwegnehmen, die wir erstmal uns anschauen. Dinge, die einfach auffallen, wenn wir den Text lesen. Zum einen, dass hier von Posaunen die Rede ist. Wofür stehen Posaunen in der Bibel? Wir wissen, eine Posaune, man kann es auch mit Trompete übersetzen, ist ein Musikinstrument. So kennen wir es, nicht wahr? Im Orchester oder so. Aber tatsächlich ist es in den meisten Stellen der Bibel so, dass die Posaune als ein Signalgeber erwähnt wird. Es gibt in den Psalmen viele Stellen, wo das auch als Musikinstrument erwähnt wird, aber gerade im Alten Testament und auch in der Offenbarung und in den Propheten finden wir die Posaune häufig als ein Signalgeber. Sie gibt zum Beispiel Signale beim Kampf. Es gab bestimmte Tonfolgen der Posaune, die dann dem Heer ganz klar sagten, was zu tun ist. Angreifen, zurückziehen sich oder eine Warnung, kommt ein Angriff von der anderen Seite oder dass sie sich an einer anderen Stelle sammeln sollten. Und dazu musste die Posaune natürlich einen klaren Ton abgeben. Ja, ich habe mal ein Blasinstrument gespielt. Jeder, der das mal gespielt hat, der weiß, wenn man da nicht richtig ansetzt, dann kommt da irgendwie sowas raus. Und das ist kein klarer Ton. Stellt euch mal vor, da ist so ein Heer und das hört dann so ein Gequietsche und denkt, ja, was jetzt? Ja. Diese Posaunen hier, die geben einen klaren, exakten Ton, damit ganz genau zu wissen ist, was hier ansteht. Die Frage ist eher, ob dieser klare Posaunenton auch wahrgenommen wird oder ob die Ernsthaftigkeit hier wahrgenommen wird. Eine Posaune hat auch eine Gefahr angekündigt. Oder wenn Majestäten, Herrscher einzogen in eine Stadt, dann haben die Posaunen sie angekündigt, damit man vorbereitet war. Wenn der Kaiser, der König, irgendeine Majestät dann dort durch die Straßen zog, dass dort nichts im Weg lag und dass alle eben auch ihre Ehre dann dort gebührend ihm geben konnten, wurden sie angekündigt. Mit Posaunenschall. Und auch in unserem Abschnitt kündigt sie den König aller Könige an. Diese Posaunen. Und dieser König, der macht sich auf, seine Feinde zu beseitigen und die Seinigen, also die seine Heiligen, zu retten. Aber diese Posaunen, mit denen wir uns beschäftigen werden, sie haben auch einen warnenden Charakter. Da die Gerichte begrenzt sind, geben sie immer noch die Möglichkeit, dass die Menschen sich unter Gottes Herrschaft demütigen, Buße tun. Sie haben aber auch einen warnenden Charakter für die Gläubigen, dass sie sich eben an Gott halten und heilig vor ihm leben und eben auch erkennen, dass Gott sein Ziel kontinuierlich verfolgt und auch erreichen wird. Das ist sozusagen die erste Besonderheit, die Posaunen. Es ist immer wieder von den Posaunen die Rede. Die zweite Besonderheit in diesem Abschnitt im Vergleich zu den Siegelgerichten ist der Fokus. Worauf lag der Fokus bei den Siegelgerichten? Da war ein Pferd und ein Reiter und es wurden Mächte oder Menschen aktiviert, die dann loszogen, Krieg anzuzetteln, also Invasionen, dass die Landesgrenzen nicht mehr sicher waren, dass die Menschen übereinander herfielen, Preistreiberei und die daraus resultierenden Folgen, Hunger, Pest, Tod durch Schwert und so weiter. Also der Fokus war so auf das, was bei den Menschen passiert, gerichtet. Hier bei den Posaunengerichten, da sehen wir, dass der Fokus auf den Lebensraum der Menschen gerichtet ist. Also das, was der Mensch zum Leben braucht, das, was ihn umgibt, also quasi ein weiterer Kreis um den Menschen herum, der verfällt jetzt hier dem Gericht. Also beides läuft parallel, aber es ist ein anderer Fokus. Einmal ist der Fokus auf das, was bei den Menschen, was die Menschen tun, was auch Gericht Gottes ist. Und jetzt, was jetzt in dem Umfeld passiert bei den Menschen. Eine dritte Besonderheit, das fällt ja auch auf, wenn wir die Beschreibung der ersten vier Siegel ja mal schauen. Es passiert immer etwas von oben nach unten. Da fällt etwas von oben nach unten, beziehungsweise genauer gesagt, es wird etwas nach unten geworfen. Ja, vom Himmel auf die Erde. Vom Himmel, wo Gott thront, auf die Erde. Und wenn in der Offenbarung die Erde oder der Lebensraum der Menschen beschrieben wird, ist es in den meisten Fällen immer der Lebensraum der sündigen Menschen. Und auch im vierten Siegel, das sind die ersten drei Siegel, wo etwas hinuntergeworfen wird, auch im vierten Siegel heißt es, dass etwas von oben her geschlagen wird. Also das Licht, der Himmelskörper wird geschlagen. Wir sehen in allen diesen Dingen, dass hier Gott wirklich konkret selbst, also dass selbst Gott hier konkret am Werk ist und diese Dinge ausführt. Es ist nicht etwas, was Gott zulässt, es ist etwas, was Gott macht. Es ist hier unmissverständlich. Eine weitere Besonderheit, die vielleicht in die Irre führen kann, ist die Bezeichnung der dritte Teil oder das Dritteln, das jetzt hier immer wieder erwähnt wird. Der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil. Ja. Wir haben nämlich noch im vierten Siegel die Bezeichnung, dass ein Viertel, also der vierte Teil der Menschheit umkommt. Und da Siegel und Posaunengerichte ja parallel laufen, kann hier eventuell eine Unstimmigkeit vermutet werden. Was denn jetzt, ein Drittel oder ein Viertel? Wenn wir aber die Bibel etwas genauer untersuchen, dann stellen wir fest, dass das Dritteln eine übliche Redewendung war, der dritte Teil. Ich möchte diese Stellen jetzt nicht lesen, der Zeit halber, aber ihr könnt es gerne zu Hause lesen. Einmal in Hesekiel 5, die ersten beiden Verse, oder auch in Sacharja 13, 7 bis 9, also Hesekiel 5, 1 bis 2, Sacharja 13, 7 bis 9, da finden wir die gleiche Redewendungen mit dem dritten Teil, dem Dritteln. Und die Christen waren damals mit dem Propheten vertraut und somit war ihnen diese Symbolik von diesem Begriff, der dritte Teil, nicht fremd. Und ich fand es interessant bei Pohl, und das ist einer der Ausleger, der gibt einen Hinweis. Es ist ähnlich, wie wir den Begriff dezimieren verwenden. Was sagt der Begriff aus dezimieren? Oder wann, wie verwenden wir ihn? Wenn ein Heer dezimiert ist, ja, dann ist es stark geschlagen. Eine große Niederlage oder ein großer Verlust, dann sprechen wir vom Dezimieren. Was sagt das Wort aber eigentlich aus? Ein Zehntel. Etwas um ein Zehntel reduzieren. Und da würden wir, wenn jemand sagt, wenn ich zu euch sage, ein Zehntel, da würdet ihr erstmal nicht sagen, boah, das ist eine große Niederlage, ja? Klar, kommt auch die Zahlen an. Aber da sehen wir auch wir haben Redewendungen, wo wir mathematische Zahlen nehmen, aber damit etwas Bestimmtes ausdrücken wollen. Und das liegt hier eben auch vor. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, wenn wir sehen, was ich schon betont habe, dass der erste Fokus auf den Menschen, auf das, was die Menschen anbetrifft, dass sie tun, gerichtet ist, und dann jetzt aber auf den Lebensraum, dass es auch da kein Widerspruch ist, wenn man einmal von Viertel und dann einmal vom Drittel die Rede ist. Aber noch eine weitere Besonderheit, die finde ich hier persönlich bemerkenswert oder auch nicht zufällig gewählt. Ein Drittel ist eine Steigerung von ein Viertel. Und wir sehen, dass Gott entschiedener handelt aufgrund der Gebete der Heiligen. Also diese Steigerung von den Siegeln zu den Posaunen besagt eben auch, dass Gott entschlossen ist, die Gebete der Heiligen zu erhören. Weil es ist wichtig, dass wir uns zum einen in diese Lage der damaligen Christen hineinversetzen, unter dem Kaiser Nero und Domitian, wo wirklich große Verfolgung war. Und dass wir uns in die Situation einmal hineinversetzen, wo Christen in großer Not sind über einen längeren Zeitraum. Denken wir an Nordkorea oder an viele andere Länder, wo sie Tag für Tag Gott anflehen, dass er ihnen Kraft schenkt und dass er endlich Erlösung schenkt, Rettung schenkt. Und jetzt lesen sie die Offenbarung und sehen, wie Gott reagiert auf die Gebete. Ja, er ist entschlossen. Er ist, nachdem diese Gebete zu Gott gebracht wurden, noch entschlossener zu handeln. Von daher diese Steigerung. Und die letzte Besonderheit, die ich hier, bevor wir in die einzelnen Personen gehen, betonen möchte, ist, dass es eine große Parallelität zu den Plagen in Ägypten gibt. Es sind viele Ähnlichkeiten. Und die Geschichte von der Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens war und ist für die Christen von großer symbolischer Bedeutung. In 2. Mose 6, 2-8, da können wir das nachlesen, da redet Gott zu Mose und bezeugt ihm, dass er das Ächzen seines Volkes gehört hat und dass er jetzt handeln wird. Auch die Plagen waren stets begrenzt, hat immer nur einen gewissen Teil betroffen, bis eben zum Schluss Gott das Pharao und sein ganzes Heer dort im Schilfmeer vernichtete. Ja? Vorher immer diese warnenden Gerichte, 10 warnende Gerichte, wobei das 10. schon mit Tod einherging, aber auch begrenzt. Nachher im Schilfmeer vernichtet Gott das ganze Heer Pharaos. Da sehen wir auch so eine Parallelität, die ja aufgegriffen wird. Und die Christen kannten natürlich diese Geschichte sehr gut. Und von daher war es ihnen eine Hilfe, wenn sie die Visionen gelesen haben, um sie auch richtig zu verstehen und eine Parallelität darin zu sehen. Für die Christen im Bedrängnis, sowohl damals wie auch heute, ist das eine große Ermutigung, im Glauben auszuharren. Ja, schauen wir uns mal die Posaunen näher an. bin jetzt nicht so der Offenbarungsspezialist, dass ich hier wirklich jedes Wort deuten kann. Von daher war es mein Gebet und es ist auch mein Wunsch, dass ich einfach auf die wichtigsten Dinge, die hier beschrieben werden, eingehen möchte, soweit sie sich mir erschließen. Schauen wir mal, die erste Posaune betrifft den Lebensraum der Erde. Wir lesen das nochmal, Vers 7. Und der erste Engel posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Also ein Großteil der Vegetation auf der Erde wird zerstört. Das Gras, das stellt symbolisch die kleinere Vegetation dar. Das heißt, das, was sich auf dem Boden ausbreitet. Gras, Kräuter, ne, alles das, was unten wächst, was sowohl Nahrung für Mensch und Tier darstellt. Und wenn wir von den Bäumen hier lesen, ist es diese höher gewachsene, größere Vegetation. Und Bäume stehen symbolisch eben auch für Nahrung, Obst zum Beispiel, ist aber auch der Lebensraum vieler Tiere, denken wir an Vögel und viele andere Tiere, und ein entscheidender Faktor auch für das Klima. Denken wir an die Menschen, die immer bange zu den Regenwäldern schauen und sagen, wenn da noch wer noch weniger, noch weniger, noch weniger wird, dann gibt es eine große Katastrophe. Ja, in gewisser Weise haben sie nicht Unrecht, nur wie sie damit umgehen, das ist ein anderer Punkt. Und die Bäume sind auch ein wichtiger Rohstoff. Wenn wir uns hier einfach mal im Raum umschauen, dann sind hier sehr viele Bäume. Nicht mehr in ihrer Form wie damals, aber der Rohstoff, ja, ist hier vielfach verwendet. Damals eben zu der Zeit, wo die Offenbarung geschrieben wurde, noch mehr als heute erforderlich als Rohstoff. Wenn also diese Dinge jetzt durch das Gericht zum großen Teil vernichtet werden, dann können wir uns vorstellen, was es für Folgen mit sich bringt. Wir sehen auch hier jetzt, dass das Bild, was hier beschrieben wird, sonderbar ist. Hagel besteht aus Eis, ja? Feuer ist eigentlich das Gegenstück. Und wir lesen hier von Hagel mit Feuer vermischt. Natürlich, das erinnert an einen Vulkanausbruch, wo dann Asche vom Himmel regnet. Das ist dann so ein feuriger Hagel. Und in dem Bereich, Kleinasien, war das viele Menschen auch sozusagen der Schrecken. Wenn nämlich dort vor allen Dingen der Vesuv, der dort eben sehr gefährlich war, wenn der Feuer gespuckt hat, dann waren alle in sehr großer Aufregung und in sehr großer Gefahr. Alle haben sich davor gefürchtet. Also Hagel steht aber auch, da kommen wir wieder zu den Plagen in Ägypten, für Zerstörung. Schaut mal, immer dann, wenn Hagel bei den Propheten zum Beispiel erwähnt wird und in der Bibel, in der Regel wird das mit Zerstörung zusammengebracht. Da, wo es hagelt, geht alles kaputt. Bei uns ist das nicht immer so der Fall. Ne? Manchmal, da liegen dann zwar nachher diese kleinen Hagelkörner auf der Erde, aber im Großen und Ganzen geht es glimpflich davon. Wenn wir von der Hagelplage in Ägypten lesen, dann waren das solche Brocken, dass alles vernichtet wurde, das zu der Zeit reif war. Und so ist es hier auch zu verstehen, dass dieser Hagel Zerstörung herbeibringt. Wofür steht Feuer? Das wurde letztes Mal schon erwähnt. Feuer ist zum einen immer ein Symbol für Gericht. Es vernichtet. Aber es steht auch für Läuterung. Es vernichtet und läutert. Also Zerstörung durch Feuer und Hagel. Und dann kommt noch der Aspekt Blut dazu. Und der kommt hier auch öfters vor. Und das ist, glaube ich, leichter zu verstehen, denn die Folgen von diesen Gerichten, Zerstörung durch Feuer und Hagel, bringt eben auch viel Leid mit sich, viele Menschenleben, die dabei draufgehen. Dieses Ganze, was hier auf der Erde dann geschieht, oder was hier beschrieben wird, was auf der Erde geschieht, kann jetzt breit im Grunde genommen angewendet werden. Zum einen sind es Naturkatastrophen, wie ich schon erwähnte, Vulkanausbruch, damals der Vesuv 79 nach Christus begrub die ganze Stadt unter sich. Viele, viele Menschen kamen ums Leben. Aber auch andere Naturkatastrophen, die auf der Erde geschehen, denken wir an die vielen Waldbrände, die Tausende von Hektar Wald zerstören. Also Umweltkatastrophen sind hier gemeint. Und wo ich das so las, da habe ich mich dabei ertappt, dass vieles schon immer und immer wieder passiert ist. Ich das aber nicht konkret zugeordnet habe. Dass Gott jetzt sagt, momentan brennt es in Spanien, dort brennen die Wälder. Er hat es geschickt. Es ist die Posaune, die diesen Warnschall von sich gibt und sagt, Leute, wacht auf. Es gibt das Ende mit einem zweifachen Ausgang. Es ist aber auch diese Redewendung von der verbrannten Erde, das kennen wir ja. Wann spricht man von der verbrannten Erde? Das ist, wenn ein Kriegsheer über ein Land herzieht und alles dem Erdboden gleich macht, was gerade in den Siegeln jetzt dort auch erwähnt wird. Da sehen wir nämlich, dass sich jetzt hier Posaunen und Siegel in gewisser Weise verbinden. Diese Invasoren, die ziehen durch das Land und hinterlassen eine Wüste, verbrannte Erde. Und es ist mir einfach auch aufgefallen, ich möchte nicht jetzt den gegenwärtigen Krieg jetzt damit konkret jetzt deuten, aber wir sehen auch da klare Hinweise. Das, was wir dort beobachten, ist, dass nach den Angriffen die Städte komplett zerstört sind. Also die Taktik, die vielfach jetzt angewendet wird dort im Krieg, ist einfach alles platt machen. Verbrannte Erde. Und das ist hier eben auch mit gemeint, mit Hagel und Feuer. Es vernichtet einfach alles, was dort damit oder davon getroffen wird. Also Naturkatastrophen und Zerstörung durch Krieg fordert viele Menschenleben und auch viel Vegetation. Und hier nochmal, wenn wir das beobachten, aus der Geschichte, die wir lesen, also aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, ist es wichtig, dass wir nicht einen bösen Herrscher dann sehen, einen Putin zum Beispiel. Wenn man den jetzt köpft, dann ist alles vorbei, dann ist alles gut. Nein, er ist nur eine Marionette. Eine Marionette des Bösen, aber der Böse kann auch nur das tun, was Gott ihm erlaubt und was Gott bewirkt. Nur als Beispiel. Ich könnte jetzt, glaube ich, viele erwähnen aus der Geschichte heraus, wo genau diese Gerichte klar belegt sind. Aber es ist immer noch begrenzt. Es ist noch immer nicht flächendeckend. Ja? Gehen wir zu der zweiten Posaune. Die zweite Posaune, wir lassen uns das mal lesen. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer und die Leben hatten und der Geschöpfe, die im Meer die Leben hatten und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Vorher hatten wir den Lebensraum Land, also Erde. Jetzt haben wir den Lebensraum Meer. eine ziemlich große Fläche auf unserem Planeten füllt eben das Meer. Mit einer sehr großen Vielfalt an Meerestieren, aber eben auch ein wichtiger Lebensraum für Menschen, wenn es darum geht, von einem Kontinent zum anderen zu reisen, ja, als Wegenetz. Ja. Ein brennender Berg. Wenn damals vom brennenden Berg gesprochen wurde, dann hat sofort Klick gemacht und sie haben eben diesen Vesuv, diesen Vulkan gesehen. Dort die Christen, an die der Brief dort gerichtet war. Und alle schauten auf zu diesem brennenden Berg und hatten Bange. Und auch bei Vulkanausbrüchen war es so, dass häufig ein großer Teil der Bergspitze hochgeschleudert wurde und irgendwo dann landete im Meer. Das Meer war sofort angrenzend dort. Oder eben auch aufs Land und dann eben auch große Zerstörung anrichtete. Also alle wussten, wenn dieser Berg glüht, dann wird es gefährlich. Ja, die Christen erinnerte das an den Vulkanausbruch des Vesuvs 79 nach Christus, wie ich schon erwähnte. Und durch Naturkatastrophen, wie in diesem Fall, wird ein großer Teil des Meeres, der Meereslebewesen, aber auch des Schiffsverkehrs zerstört. Fisch gehörte damals, wie auch eigentlich heute auch, aber damals besonders, zu einem wichtigen Grundnahrungsmittel. Also denken wir jetzt nicht bei den Lebewesen im Meer in erster Linie an Haie und Wale und Delfine und so, sondern gerade in der Gegend war das Fischen für sehr viele der Lebensunterhalt. Und wenn die Fische durch Naturkatastrophen oder durch Meeresverschmutzung sterben oder ungenießbar werden, dann ist eben auch wiederum die Hungersnot da. Also es betraf sowohl dann die Lebewesen im Meer als auch das Handelsnetz durch was durch die Schifffahrt eben gerade vom Römischen Reich sehr ausgebaut war. Also das Römische Reich damals, wie auch der weltweite Handel heute, ist sehr angewiesen auf das Meer und auf die Schiffe. Es ist aber noch ein anderer Punkt, den Johannes hier sieht. Noch eine andere Sache, die nicht auf den ersten Blick hier ersichtlich wird. Damit man da jetzt etwas mehr Klarheit bekommt, müsste man Jeremia 51 lesen. Das ist allerdings ein längerer Abschnitt, den ich auch jetzt hier nicht in der Gänze lesen will, um der Zeit halber. Könnt ihr euch aber auch gerne aufschreiben und zu Hause lesen. Jeremia 51 beschreibt das Gericht über Babylon. Und Johannes sieht symbolisch die Zerstörung des Handelsnetzes, das Römische Reich, das Babylon seiner Zeit, über Wasser hielt. Also das Römische Reich damals stand symbolisch für das Babylon. Und Johannes sieht in dieser Vision, dass dieses Handelsnetz des Römischen Reiches zerstört wird. Und sie waren großteils davon abhängig, also die Römer. Ob durch Seeschlachten oder Naturkatastrophen, das Wasser des Mittelmeers würde blutgetränkt sein, seine Fischgründe verdorben, seine Armada von Handelsschiffen gelähmt werden. Projiziert man aber jetzt einmal mal das, was hier beschrieben wird, in die heutige Zeit, was würde eine große Seeschlacht für Verschmutzungen hervorrufen heutzutage? Wie viele Meeres Tiere würden sterben, wie viele Schiffe würden zerstört werden. Aber wie viel ist davon auch schon in der Vergangenheit passiert? Gerade im Römischen Reich, vielleicht kennen einige diese Schlachten der Galeeren, wo zig Schiffe bei einer Schlacht zerstört wurden. Viele Menschen leben. Wir sehen aber auch, dass viele Meerestiere sterben durch die Verschmutzung, die wiederum durch die Schiffe, durch den Öltanker, der zum Beispiel leckläuft, dass diese Verschmutzung auch viel Meerestiere das Leben kostet. Diese Katastrophen, sei es ausgelöst durch Gott selbst, durch die Natur, zum Beispiel ein Sturm, der aufzieht und der wiederum ein Schiff zum Kentern bringt, ja, ist eine Naturgewalt, oder eben auch durch Versagen der Menschen, bringt im Bereich des Meeres oder kann sehr große Zerstörung und Vernichtung mit sich bringen. Und es hat in der Vergangenheit immer wieder solche Momente gegeben, wo viel Lebewesen im Meer gestorben sind und auch viel Schiffe zerstört wurden. Auch das wiederum, alles warnende Gerichte. Begrenzt, ja, nicht alle Schiffe auf dem Meer wurden zerstört bislang. Ein Teil, immer wieder mal. Aber es zeigt an, dass Gott hier Gericht übt. Jetzt haben wir Land, jetzt haben wir das Meer, wo Gott sein Gericht vollstreckt, sein Teilgericht. Kommen wir zur dritten Posaune. Verse 10 folgend. Und der dritte Engel posaunt, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Die dritte Posaune betrifft den Lebensraum des Süßwassers beziehungsweise des Trinkwassers. Also Meerwasser ist ja salzig, ist nicht genießbar, aber die Flüsse, die hier beschrieben werden, das sind die Flüsse, die Süßwasser führen, oder die Quellen, hier geht es um das Trinkwasser. Dieses Gericht wird mit einem brennenden Stern dargestellt, der vom Himmel auf die Erde bzw. auf einen Teil der Quellen und der Flüsse fällt. Stern, wo kommen die Sterne nochmal vor? Also mir ist ein Stern aufgefallen, den kennen wir alle gut. Das ist der Stern von Bethlehem. Was war die Aufgabe des Sterns von Bethlehem? Er hat etwas angekündigt. Und er hat die Richtung gezeigt. Und damals war es üblich, dass man an der Hand des Sternenbildes sich orientiert hat. Also die Sterne weisen auf etwas hin. Und so wie der Stern zu Bethlehem darauf hingewiesen hat, dass ein König geboren ist, weist auch dieser Stern auf etwas hin. Nicht darauf, dass ein König geboren ist, sondern er weist hin auf ein Gericht. Dieser Stern, er weist auf das Gericht hin über einen Teil des Süßwassers. Und sein Name beschreibt schon, was das Gericht innehat, nämlich Wermut. Wermut ist auch wieder so ein symbolischer Begriff. Eigentlich ist Wermut ein Pflanzenextrakt, das zwar bitter, aber nicht giftig ist. Aber wenn die Bibel den Begriff Wermut benutzt, dann wird es besonders im Alten Testament sowohl mit der Bitterkeit bezeichnet, die die Menschen bereiten, als auch die Bitterkeit, die sie als Strafe zu schmecken bekommen. vielleicht können wir da mal einfach eine Stelle mal aufschlagen, alles 9 Verses, Jeremia 23, 15, da wird es deutlich. Jeremia 23, 15. Darum so spricht der Herr, der Herrscher, über die Propheten. Siehe, ich will sie mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken, denn von den Propheten Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. Wir sehen so, dass der Begriff Wermut im Zusammenhang steht mit vergifteten oder todbringendem Wasser. Vielleicht fällt euch noch eine andere Stelle ein, wo man vom bitteren Wasser hört. Mara, nicht wahr? Wo das Volk Israel unterwegs ist in der Wüste und sie sind durstig, jetzt kommen sie an ein Wasser. Es war also nicht ans Meer, sie kommen an ein Wasser und sind voller Hoffnung, dass sie jetzt Süßwasser gefunden haben. Und sie müssen feststellen, dieses Wasser ist ungenießbar. Es ist bitter, steht dort geschrieben. Das Wasser ist bitter und ungenießbar, todbringend. Bitter ist ein Gegensatz von süß. Und das Wasser, das vorher lebenserhaltend war, also Süßwasser, ja, das vorher lebenserhaltend und erfrischend war, ist nun todbringend. Wie kann das geschehen? Auch wir kennen eigentlich diese Phänomene, wenn Süßwasser plötzlich gefährlich wird. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch schon war. Irgendwann in den vergangenen Jahren kann ich mich erinnern, dass man an gewisse Seen nicht mehr, in gewissen Seen nicht mehr baden durfte. Was war der Grund? Das Wasser war gekippt. Blaualgen hat sich ausgebreitet, was gefährlich ist. Also wir sehen, wenn Gott durch Umwelteinflüsse das lebenserhaltende und erfrischende Wasser kippen lässt, wird es für den Menschen bedrohlich, ungenießbar. Oder aber eben auch, was damals, zur damaligen Zeit, wo die Offenbarung eben an die Christen kam, üblich war, in der Kriegsführung war, die Quellen zu vergiften. Die Städte waren häufig abhängig von Wasserleitungen, die von außerhalb, also Wasser, das von außerhalb zugeführt wurde. Und wenn die Mauern stark waren und dass der Feind von außen nicht reinkam, hat er eine ganz gemeine Taktik verwendet. Er hat eben dort die Quellen, die Flüsse, also das Wasser, was in die Stadt floss, vergiftet. Und somit konnte er die Menschen in der Stadt besiegen oder vernichten. Ja, alle, die das Wasser getrunken hatten, starben daran. Und so sehen wir das auch, wenn wir hören und wir merken ja, wie sensibel die Welt reagiert, wenn es ums Wasser geht. Ich kann mich noch erinnern, noch zu meiner Teenagerzeit, wie man immer mit erhobenen Zeigefinger gesprochen hat. Wir werden bald kein Wasser mehr haben oder das Wasser wird komplett verschmutzt sein und wir müssen was tun. Die Menschen sehen diese Abhängigkeit von dem Wasser. Sie sehen, dass diese Bedrohung da ist. Sie sehen aber nicht, dass es ein Gericht Gottes ist. Wenn das Wasser, das lebenserhaltende Wasser, nicht mehr in der Menge vorhanden ist, die wir als Menschen brauchen, um zu leben. Also Gott schlägt das Wasser, dass es nicht mehr in der Menge verfügbar ist, dass alle sich davon sättigen können oder alle das, das zu sich nehmen können und weiterleben. Wir sind abhängig vom Wasser. Kommen wir zur vierten Posaune. Der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise. Also bei der vierten Posaune sind es die Himmelskörper, die als Quelle des Lichts beschrieben werden. Es geht hier nicht so sehr um den ganzen Kosmos, sondern es geht hier vor allen Dingen um diese leuchtenden Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne, die auch häufig in der Bibel auftauchen. Und dieses Gericht zeigt eine sehr starke Parallele zu der 9. Plage in Ägypten, also die vorletzte Plage, bevor Tod und Vernichtung kam. Könnt ihr nachlesen in 2. Mose 10, 21 bis 23. 3 Tage lang war es stockfinster. Außer im Land Goschen. Auch hier sehen wir in dieser Plage schon wieder dieses Begrenzte. Aber noch etwas anderes. Physikalisch nicht erklärbar. Hey, wie kann dort Finsternis sein? Stockfinster, also stockenduster, wirklich, da hat es nicht nur irgendwo, da konnte man sich gar nicht mehr orientieren, man konnte keinen Schritt gehen. Aber dort, wo das Volk Israel sich aufhielt, in ihren Häusern war es hell. Hier sehen wir auch, dass das eben keine natürliche, einfach eine natürliche Finsternis war, sondern ein Gericht Gottes. Und so ist es auch hier zu verstehen. Es wird hier ein Gericht Gottes angezeigt. Es ist eine Vorschattung auf das, was wir schon in Offenbarung 6, 12 bis 17 gelesen haben. Das ist das sechste Siegel. Vielleicht können wir dann einfach mal kurz reinlesen. Offenbarung 6. Und ich sah, als das sechste Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härender Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt und so weiter. Wir sehen hier das Endgericht in dem sechsten Siegel. In der 4. Posaune eine Vorschattung. Könnt ihr euch erinnern, ich habe mir nicht gemerkt, welches Jahr das war. Ich weiß, dass ich hier war, in meinem Büro, und mitten am Tag, mittags, wurde es plötzlich dunkel. Es war so wie spätabends, so dunkel. Und es war eine absolute Stille. Richtig dicke schwarze Wolken, komplett und eine absolute Stille. Und als die Kinder nach Hause kamen, haben sie gesagt, dass die Schüler geweint hatten, Panik hatten und gebetet haben. Was war passiert? Es waren nur Wolken. Nein, dieses Licht, was so ganz selbstverständlich von uns erwartet wird, war plötzlich nicht mehr da. Es war also nicht stockenduster wie in Ägypten, aber es war ungewöhnlich viel weg von dem Licht, das sonst immer leuchtete. Und es ist auch nichts weiter Schlimmeres passiert. Aber diese Momente, wo Gott eine Finsternis schickt, denken wir an diese Stelle, wo Jesus am Kreuz hing, wo es auch mittags war und die Sonne plötzlich ihren Schein verlor. Es sind immer wieder Stationen, wo Gott mit seiner Posaune einen deutlichen Klang abgibt. Es sind Warnungen. Es sind Teilgerichte. Im Psalm 136, Verse 7 bis 9, wer kann mir sagen, was wird in Psalm 136 immer wieder wiederholt? Denn seine Gnade währt ewiglich. Irgendjemand hat das mal gezählt, aber auf jeden Fall ist das auffällig viel. Aber das können wir auch mal lesen. Psalm 136, 7 bis 9. Den, der große Lichter gemacht hat, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Herrschaft am Tage, denn seine Gnade währt ewig. Und den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht, denn seine Gnade währt ewig. Das die Sonne leuchtet und uns Licht gibt, Wärme gibt, dass der Mond scheint und die Sterne uns die Richtung zeigen, ist die Gnade und die Güte Gottes. Und wir lesen, dass Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, jeden Tag. Er schenkt sie, seine Güte und seine Gnade gibt er den Menschen, die ihn verachten, die ihn ablehnen, die ihn verspotten. Und dieses Gericht beschreibt nichts anderes, als dass er von dem, was er unverdienterweise jeden Tag gibt, einfach mal etwas zurücknimmt. Und die Folgen sind verheerend. Also was wir hier sehen können ist, bevor die Sonne einmal komplett verfinstert wird und der Mond und die Sterne, das heißt, wenn Gott dann alles zusammenbrechen lässt, um einen neuen Himmel, eine neue Erde zu machen, werden durch solche Naturereignisse, ja, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Gericht bevorsteht. Also wir sehen einfach hier ist der symbolische Charakter tatsächlich noch stärker, als dass es einfach mal dunkel wird. Es ist, Gott gibt uns das Licht. Gott gibt allen Menschen das Licht und wenn er es wegnimmt, dann sind die Menschen in Panik. Aber das ist verdienterweise. Also zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass die Wahngerichte den ganzen Lebensraum des Menschen und der Tiere einnimmt. Erde, Meer, Flüsse bzw. Quellen und der Himmel. Und dies bringt eben entsprechend schwerwiegende Folgen für den Menschen mit sich. Aber ich habe ja gesagt, es ist erstmal nur dieser Kreis um den Menschen, der Lebensraum um den Menschen. Wenn wir jetzt Vers 13 lesen, in Kapitel 8 der Offenbarung, da heißt es, und ich sah und ich hörte einen Adler hoch am Himmel fliegen, wieder dieses majestätische Tier von oben, wieder das oben am Himmel, und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe. Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Ein dreifaches Wehe spricht von einer großen Entschlossenheit und von einem großen Leid. Weil in den nächsten Posaunen geht es jetzt direkt an den Menschen. Das ist nicht mehr der äußere Kreis, der Lebensraum des Menschen, sondern da geht es an die Haut. Da geht es an den Menschen direkt. Und ich möchte abschließen mit Joel 2, Vers 1, wo es heißt, blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Gottes Posaunen geben einen klaren Ton. Sie warnen die Menschen, die seine Gnade und seine Güte verachtet haben und kündigen sein Kommen an. Gottes Sprache ist klar. Für uns stellt sich die Frage, nehmen wir es bewusst wahr und ordnen wir es richtig ein? Lassen wir uns nicht einlullen von Medien, die da sagen, ja, wir müssen das tun, jenes tun, dann hört das auf. Wir müssen noch mehr für den Umweltschutz tun, ja, das ist gut. Aber was ist der Grund, warum der Mensch so bestrebt ist, das, was Gott als Gericht aussendet, zu verhindern? Sie wollen es selbst in die Hand nehmen, ohne sich unter Gott zu demütigen. Sie merken, dass Gott redet, aber sie weisen es von sich, und wollen Gott beweisen, dass sie stärker sind als er. Sie wollen es selbst in die Hand nehmen. Und da dürfen wir nicht mit einstimmen. Sondern wir gehen mit dem, was Gott uns geschenkt hat, mit unserem Lebensraum, als ein Geschenk von Gott um. Wir nehmen es dankend aus seiner Hand. Es ist seine Güte und seine Gnade, die es uns jeden Tag schenkt. Weil wir sehen, Wenn Menschen in ihrer Habgier das, was Gott schenkt, zerstören, dann ist es das Gericht, dass sie sich selbst aufhäufen, dass Gott auch wirklich auch dann zu seinem Ende bringt. Und es soll uns daran erinnern, dass Gott die Gebete der Heiligen erhört. Es soll uns daran erinnern, dass sein Kommen bevorsteht. Es soll uns daran erinnern, dass er handelt. Aber es soll uns auch ermutigen, dass wir an ihm festhalten, denn er hat versprochen, uns durch diese ganzen schwierigen Zeiten, wenn solche Naturkatastrophen oder solche Leiden auch an uns herankommen, bedingt durch den Lebensraum, der für uns dann auch schwieriger wird, dass er uns durchträgt und dass er uns ans Ziel bringt. Und lass uns einfach Gott mehr dafür danken, dass er handelt. Und lass uns das, was geschieht, bewusst wahrnehmen. Amen.